Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, einen schönen guten Tag. Der Fotograf Robert Capa hatte das Bildgedächtnis des 20. Jahrhunderts vor allem mit seinen Aufnahmen aus dem Krieg nachhaltig geprägt. In Münster ist nun eine große Retrospektive zu sehen, mehr dazu am Ende dieser halben Stunde. Außerdem stellen wir eine Ausstellung zu panafrikanischer Malerei vor und eine ungewöhnliche Hamlet-Produktion bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Zuerst aber geht es hier kurz vor der Vergabe der Goldenen Palme nochmal um die internationalen Filmfestspiele in Cannes, wo einige Preise heute Nachmittag doch schon bekannt gegeben wurden. Der Hauptpreis in der Nebenreihe Un certain regard ging an den Film Black Dog des chinesischen Regisseurs Guang Hu. Als bester Schauspieler wurde der Franzose Abu Songar im Film The Story of Suleiman geehrt. Und als beste Schauspielerin die Inderin Anasuya Sengupta für ihre Rolle in The Shameless. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist uns jetzt aus Cannes zugeschaltet. Herr Suchsland, ich würde gerne über Anasuya Sengupta sprechen, die in dem Film The Shameless eine Prostituierte spielt, die wiederum einen Polizisten umgebracht hat. Das klingt jetzt wirklich nicht nach Bollywood-Kino. Was ist das für ein Film?
Nein, das ist kein Bollywood-Kino, obwohl natürlich indische Filme sowieso immer große Melodramen sind. Das ist auch ein Melodram und umgekehrt Bollywood. Manchmal sehr ernsthafte Inhalte hat, da wundert man sich. Aber das ist auch ein Film, der sowieso sehr ungewöhnlich ist für einen indischen Film. Der Regisseur, nämlich ist Bulgare, Konstantin Bojanov. Und der Film ist finanziert und fertiggestellt in so verschiedenen Ländern wie der Schweiz und Taiwan. Was das jetzt mit Indien zu tun hat von der Produktionsgeschichte her, weiß ich auch nicht genau. Aber in jedem Fall ist The Shameless ein sehr starker Film und auch ein Film, der letztendlich natürlich in Indien, vollkommen in Indien gedreht wurde, der eine indische auch Koproduktion hat und der von indischen Frauen, wenn man so will, am Rand der Gesellschaft erzählt, vor allem von zwei Frauen im Zentrum. Sie haben diese Figur der Prostituierten genannt, die natürlich auch, wenn man das dazu sagt, ihre Gründe hat, warum dieser Polizist ermordet wird. Das ist nicht einfach es ist de facto auch eigentlich kein Mord, sondern es ist Notwehr. Es gibt aber noch eine andere Frau, die aus einer, wenn man so will, kleine Leute, aber schon so kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt, allerdings ziemlich nah an dem Bordell wohnt und die beiden Frauen lernen sich kennen. Und so unterschiedlich sie sind, so leiden sie doch beide unter den indischen Männern. Und darum geht es eigentlich. Es geht um Männergewalt. Wir kennen viele schlimme Geschichten, gerade tatsächlich aus Indien. Und die scheinen alle so auf, wenn man diesen Film sieht. Man erinnert sich dann an manches. Und der Film nimmt viele Wendungen und ist damit ganz repräsentativ für auch noch zwei weitere indische Filme. Einer läuft im Wettbewerb, kriegt vielleicht heute Abend auch noch eine Palme. Der andere lief auch in der Nebenreihe Un certain regard und erzählt von zwei Polizistinnen, die Männergewalt untersuchen, aber auch selber Opfer von Männergewalt werden. Das heißt, das Thema Frauen in Indien, das hat alle drei indischen Filme geprägt, die wir hier in Cannes gesehen haben. Ein starker Auftritt von diesem ja im Prinzip großen Kinoland, das wir aber viel zu selten als Europäer auf dem Schirm haben.
Es gab auch einige Dokumentarfilme in den Nebenreihen. Auch Oliver Stone hat einen beigesteuert über den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Was will Oliver Stone mit diesem Film zeigen?
Ja, er will auf der einen Seite schon das zeigen, was wir von Oliver Stone kennen. Er ist ein Sympathisant der lateinamerikanischen Linken. Er hat schon, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 oder 5 Filme über Lateinamerika gemacht. South of the Border, da hat er auch schon mal Lula unter anderem vorgestellt. Da gab es die sogenannte Pinke Welle. Es geht ihm um diese Politik, es geht ihm aber auch um das Leiden der lateinamerikanischen Staaten und Gesellschaften unter dem Druck der übermächtigen USA. Seines eigenen Landes, das Oliver Stone bekanntermaßen sehr stark kritisiert für sein eine Politik, und zwar unabhängig, welche Partei gerade in Washington die Macht hat. Und in diesem Fall ist es tatsächlich interessant gewesen, ein ungewöhnlicher Film für Oliver Stone, weil er nicht nur das macht, was man von ihm erwartet, nämlich eine gewisse verehrende, nicht sehr kritische Haltung gegenüber dem brasilianischen Präsidenten, der uns auch bestimmt allen sympathischer ist als sein Vorgänger, sondern er schildert auch, wie Lula sich zur USA verhält. Und der ist nämlich gar nicht so kritisch, wie man denkt. Und Lula sagt sehr interessante Sachen. Er sagt, wir Brasilianer können gar nicht ohne die USA Politik machen. Wir müssen uns mit denen gut verstehen. Und er sagt auch, was wir im ersten Moment nicht denken würden, er hat sich viel besser mit George W. Bush verstanden als mit Obama, weil die Obama-Regierung viel stärker versucht hat zu intervenieren in die brasilianische Innenpolitik. Das waren schon so einige interessante Punkte. Deswegen hat sich der Film sehr gelohnt.
Ein anderer Film, der interessant sein könnte, ist ein Film über eine Dokumentation, die ein französisches Filmteam in den 70er Jahren drehen will. Sie reisen nach Kambodscha, um Pol Pot, den Kopf der Roten Khmer, zu interviewen, der ein furchtbares Terrorregime etabliert hat. Worum geht es in Rendezvous avec Pol Pot?
Ja, ich weiß gar nicht, wie bekannt bei denen, die sich jetzt nicht speziell für Ostasien interessieren, dieses Ereignis in Kambodscha in den 70er Jahren, im Grunde an den Rändern des großen Vietnamkriegs, noch sind. Pol Pot und die Roten Khmer wären nie an die Macht gekommen, ohne auch in diesem Fall das amerikanische Engagement in einem fremden Land. Im Windschatten der Ereignisse von Vietnam haben die lange Zeit machen können, was sie wollen. Und sie haben ungefähr die unglaubliche Zahl von fast 25% der eigenen Bevölkerung massakriert. Pol Pot, der in Frankreich, in Paris studierte, war ein Held, Idol, ich weiß nicht genau, zumindest gab es in der europäischen Linken Leute, die mit ihm sympathisiert haben. Und Rittipan erzählt die Geschichte seines eigenen Landes schon in einer Spielfilmform, in der aber viel Dokumentarisches vorkommt und in der auch sehr stark gezeigt wird, wie die kambodschanische Bevölkerung sich mit diesen Ereignissen auseinandersetzt. Es gibt so Szenen, Puppenspielszenen, die eigentlich dafür da sind, dem Schrecken eine Gestalt zu geben, ohne die Opfer auszubeuten. Und ansonsten erlebt man die Desillusionierung dreier westlicher linker Journalisten, die sehr verschiedene Ansichten haben. Der eine ist ein Kommunist, die anderen sind eher sozialliberal denkende Menschen. Die sind kritisch und sie entdecken da stellvertretend für uns Zuschauer, was eigentlich unter Pol Pot geschah. Man kann es im Rückblick, 50 Jahre ist es her, nicht glauben, dass das überhaupt geduldet wurde und möglich war.
Rüdiger Suchsland live aus Cannes. Morgen erfahren Sie in Kultur heute dann alles über die Gewinner im Wettbewerb. Und im Wettbewerb zu sehen war auch der Film The Seed of the Sacred Fig des iranischen Regisseurs Mohammed Rasulov, der vor einer Woche aus dem Iran geflohen war. Das Mullah-Regime hatte ihn zu 8 Jahren Haft verurteilt. Rasulov war gestern Abend bei der Vorführung in Cannes anwesend und der Produzent seines Films, Manny Tilgner, hat im Deutschlandfunk Kultur vorhin die Stimmung bei dieser doch sehr besonderen Vorstellung beschrieben.
Es war wirklich ein extrem bewegender Abend, aus so unterschiedlichen Gründen, dass Mohammed Rasulov hier sein konnte, was wirklich lange Zeit nicht klar war. Auch die anderen Personen aus der Crew, die zumindest die Möglichkeit hatten, noch rechtzeitig auszureisen, auf verschiedenen Wegen die hier zu treffen. Für die Schauspielerinnen, die das erste Mal den Film überhaupt sehen konnten, das war das wirklich das erste Mal, nicht nur im großen Saal, sondern überhaupt anderen Personen zu begegnen und dann natürlich die Reaktion des Publikums. Also das alles zusammen und noch vieles mehr hat das wirklich zum extrem bewegenden Abend gemacht.
Was Rasulov selbst zu seinem Heimatland zu sagen hatte, das fasst Alexander Soyer zusammen, der bei der Pressekonferenz heute Vormittag war.
Das Team und ich, wir standen unter einem enormen Druck. Wenn ich während der Dreharbeiten festgenommen worden wäre, hätte ich für 5 Jahre ins Gefängnis gemusst. Und ich wusste natürlich auch, dass dieser Film hier mir weitere Verurteilungen eingebracht hätte. The Seed of the Sacred Fig von Mohammed Rasulov ist diesmal kein Film, der eine heimliche Metapher wäre oder in dem die Kritik an den Zuständen im Iran oder dem Vorgehen der Machthaber so verschlüsselt gezeigt wird, dass sie Auslegung wäre. Der Film ist eine direkte und überdeutliche Anklage des Unrechtsregimes. Die Geschichte der Familie eines Ermittlungsrichters am iranischen Revolutionsgericht, der für die Verurteilungen, teilweise auch Todesurteile gegen Protestierende verantwortlich ist. Mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern erlebt man die Proteste im Jahr 2022 auch über echte Social-Media-Clips von den Ausschreitungen und sieht, wie in ihnen das Unverständnis wächst, während der Vater immer paranoider wird und schließlich sogar seine eigene Familie verdächtigt, gegen ihn und gegen das System zu sein. Die Idee zum Film entstand, während Rasulov im Gefängnis saß und ihm ein iranischer Justizbeamter seine Verzweiflung über die Rechtslage im Land schilderte. Die Entstehung dieses Films und die Geschichte des Films hängt mit meinen eigenen jahrelangen Erfahrungen zusammen, die ich mit Geheimdiensten, der Justiz und der Zensur im Iran hatte. Die Personen, die ich zeige, sind angelehnt an echte Menschen. Viele Szenen im Film sind von wahren Ereignissen, die ich erlebt oder von denen ich gehört habe, inspiriert. Die Geschichte ist sehr, sehr nah an der Realität.
Musik
Diese alltägliche, erschütternde Realität, die Rasulov in seinem Film zu einem auffühlenden, emotionalen Familienthriller gebündelt hat, wurde in Cannes bei der Premiere begeistert aufgenommen. Sein Auftritt in Cannes wurde für ihn zum glanzvollen Ende einer langen, schwierigen Reise vom Drehen des Films unter strengster Geheimhaltung über seine gefährliche Flucht, die schließlich in Deutschland endete, bis zu seiner Ankunft hier in Südfrankreich und der Weltpremiere seines Films im Festivalpalais.
Thank you. Thank you.
So schlimm die Lage im Iran sei, so sehr ihm klar ist, dass es in nächster Zeit kein Zurück mehr für ihn gibt, so sehr er sich um das Befinden der am Film Beteiligten sorgt, die noch dort sind, Hoffnung habe er trotzdem für seine Heimat, dass es dort mit der jüngeren Generation zu einem Wandel kommen könnte. Mohammed Rasulov. Das Regime, davon bin ich überzeugt, das Regime hat Angst, das zeige ich auch im Film. Und sie wollen uns Angst machen. Ich sage allen, dass sie sich nicht entmutigen lassen dürfen. Das Regime ist unfähig, sie haben keine anderen Waffen als den Terror.
Der Regisseur Mohammed Rasulov, der heute Morgen seinen Film The Seed of the Sacred Fig bei den Filmfestspielen in Cannes vorstellte. Die Literaturgeschichte ist voll von dysfunktionalen Familien in der griechischen Antike, in Grimms Märchen bis zu modernen Romanen. Shakespeares Hamlet befindet sich also in, naja, guter Gesellschaft mit einer Mutter, die den Bruder ihres Mannes heiratet, der wiederum auch der Mörder ihres Mannes ist. Der verzweifelte Hamlet erhält vom Geist des Vaters dann den Auftrag zur Rache und das Unheil nimmt seinen Lauf. Da rettet auch die Liebe rein gar nichts. Im Gegenteil, Hamlets geliebte Ophelia ertränkt sich im Wasser. Aus der Rache- und Gewaltspirale scheint es also keinen Ausweg zu geben. Der Regisseur Kieran Joel stellt sich allerdings die Frage, ob das alles so sein muss, ob wir auf diesem Weg bleiben müssen, den wir einmal beschritten haben. Aus dem Hamlet-Stoff hat er für die Ruhrfestspiele Recklinghausen einen Soloabend mit dem Schauspieler Charlie Hübner gemacht. Gestern war die Uraufführung. Karin Fischer hat Late Night Hamlet gesehen.
Rechts auf der Bühne das typische Setting einer Late-Night-Show mit Schreibtisch, Telefon, Buzzer und schwerem Ledersessel vor der New Yorker Skyline. Links eine Art Künstlergarderobe mit einem großen leuchtenden Buchstaben H, ein Kostüm mit Pluderhosen, zwei Mikrofone. Mehr braucht es nicht für ein Spiel, das ganz verschiedene Tonarten anschlägt, die alle das thematisieren, was man heutzutage Erwartungsmanagement nennt. Hier die depressive Fassung.
Ich bin Hamlet. Also ich heiße Hamlet. Und ich existiere nicht. Ich bin nur der Spiegel dessen, was Sie sehen wollen.
Weshalb Charlie Hübner die Rolle erstmal verweigert, wie er ganz zu Beginn des Stücks seinem Regisseur in einem Kurznachrichten-Pingpong aus dem Off mitteilt. Ein Mann aus der ersten Reihe übernimmt. Der verkleidete Hübner stellt sich vor als Hubertus Schein, Juwelier aus Göttingen, Hobby Karaoke. Dann beginnt das Spiel und geschickt bringt Hübner die Analyse seiner vielen Rollen als Königssohn, Halbwaise oder Sensibelchen im Familiendreieck mit dem Inhalt des Dramas über die Rampe.
Also das ist jetzt schon so ein bisschen bizarr. Ich bin einer der intelligentesten, wenn nicht die intelligenteste Theaterfigur der Weltgeschichte. Und da steht auf einmal ein Mann vor mir in Ritterrüstung, der aussieht wie mein Vater. Das ist schon in gewisser Weise transzendentale Ironie.
Hamlet lehnt vor allem eine Rolle ab, die des rachsüchtigen Neffen, der den Auftrag hat, den Onkel zu ermorden. Er braucht mehr Grund als einen Geist. Er fragt sich und uns, warum man den Pfad der Rache nicht verlassen kann. Doch auch er entkommt ihm nicht.
Fuck! Jetzt bin ich ja wirklich mittendrin im Rachedrama. Jetzt hat mich das Rachedrama wirklich voll im Griff. Oh Gott, ich, der sich für einen wirklich aufgeklärten, rationalen Menschen gehalten hat, für ein modernes Geschöpf. Ich stelle gerade mit Entsetzen an mir selber fest, dass ich besessen bin von Dämonen, die nur irrational und barbarisch agieren. Oh Gott.
Jetzt ist nicht mehr Dänemark, jetzt ist das Stück sein Gefängnis, aus dem dieser Hamlet sich in den Wahn respektive Bühnennebel flüchtet. Große Momente als Schauspieler bekommt Charlie Hübner von Regisseur Kieran Joel aber nur wenige zugestanden. Auch die Late-Night-Show mit Rubriken oder Quizfragen implodiert in der Selbstanalyse. Stimmung kommt erst auf, als Hübner den Giftmord an seinem Vater in der Jacke des Kommissars ermittelt oder aktuelle Fragen an die Gegenwart stellt. Was ist der Sinn meiner Geschichte? Warum ist Style wichtig? Warum kommt die Wehrpflicht zurück? Der Abend besteht aus vielen Ebenen, die sich allerdings nicht zu einem Ganzen fügen. Am Schluss bleibt immerhin die Botschaft, doch, man kann einen Auftrag ablehnen, sich nicht in vorbestimmte Rollen fügen. Man kann die Geschichte umschreiben. Das blutige Ende ist natürlich gestrichen. Schön wär's, wenn das auch im richtigen Leben so sein könnte.
Karin Fischer über Late Night Hamlet bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Eins der berühmtesten Gemälde der Kunstgeschichte, die Olympia von Édouard Manet, zeigt im Vordergrund eine nackte weiße Frau. Im Hintergrund ist ihre Bedienstete zu sehen und die ist schwarz. Das Gemälde von 1863 versinnbildlicht ziemlich treffend die realen Verhältnisse. Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kunstgeschichte bzw. im Kanon stehen schwarze Menschen höchstens in der zweiten Reihe. Erst in der jüngsten Vergangenheit gibt es auch in der Kunst ein Bewusstsein für diesen eurozentrischen Blick. Das Kunstmuseum Basel zeigt in einer neuen Ausstellung, die ab heute geöffnet ist, 100 Jahre panafrikanische figurative Malerei. When We See Us lautet der Titel. Christian Gampert hat sich die Schau angesehen.
Der erste Raum heißt gleich Triumph und Emanzipation. Nicht die schwarze Leidensgeschichte ist das Thema der Schau, sondern die viel zu wenig beachteten Erfolge im Kampf um Gleichberechtigung und kulturelle Eigenständigkeit. Ein aus vielen Geschichten bestehendes Großformat des kongolesischen Künstlers Chéri Chérin von 2009 zeigt im Zentrum Barack Obama mit seiner Frau nach Antritt der Präsidentschaft. Noch immer ist Obama eine Ikone schwarzen Selbstbewusstseins. Panafrikanisch ist der Ansatz der Ausstellung. Das älteste Bild ist ein kubistisch angehauchtes Frauenporträt des Kubaners Wilfredo Lam von 1938, der zeitweise in Paris lebte. Die jüngsten Arbeiten stammen aus dem Jahr 2022 und kommen meist direkt aus der südafrikanischen Kunstszene. In der verwirrenden Vielfalt der Werke wird klar, Afrika hat sich mit der Zeit vom europäischen Kanon völlig unabhängig gemacht. Während frühe Bilder wie Gérard Sécoutos Abendgebet von 1942 noch Spuren des westlichen Modernismus tragen, werden die Sujets mit der Zeit viel eigenständiger und in den Stilmitteln selbstbewusster, bunter, stilisiert, comicartiger, fotorealistischer, poplastiger und graffitihafter. Und vor allem, statt zu klagen, beschäftigt man sich mit der eigenen Kultur und ihren Qualitäten, sagt Kuratorin Tandazani Dlakama aus Kapstadt.
As we started to look at
Als wir uns Malerei aus Afrika und der afrikanischen Diaspora angeschaut haben, da haben sich ziemlich schnell einige Themen herausgebildet, die mit dieser Idee der Lebensfreude und Subjektivität von uns Schwarzen verbunden waren. So sind wir auf die Kapitel der Ausstellung gekommen. Diese Kapitel heißen neben der Emanzipation Sinnlichkeit, Spiritualität, Alltag, Freude und Ausgelassenheit und Ruhe. Wir begegnen in dieser Ausstellung durchaus Heilern, Predigern und religiösen Zeremonien. Wir sehen ins kommunale Leben eingebettete Hochzeiten und Beerdigungen, Porträts und Wimmelbilder, Tanzszenen bei Konzerten oder gedrängte Menschenmengen in Bars. Es gibt Mystik ebenso wie soziale Karikatur. Aber die Frage ist, wieso überhaupt Malerei? Das im Westen oft totgesagte Medium ist in Afrika eine emanzipative Möglichkeit direkten Ausdrucks und eine Chance zur Selbsterforschung. Wir feiern das Medium der Malerei, aber wir feiern auch die Tatsache, dass wir als schwarze Menschen Teil eines langen historischen Kontinuums sind. Dieses Kontinuum reicht von Charles Whites Bridge Party von 1938 über Philomé Aubins Karnevalsumzug 1960 bis in die jüngste Gegenwart, wo ikonische Jazzsängerinnen gleich mehrere Mikrofone halten und schwarze Models sich auf Sofas räkeln. In der ersten Person Plural im Wir gehaltene Wandtexte demonstrieren, dass hier die schwarze Gemeinschaft spricht. Man will sich nicht dem westlichen Kunstmarkt andienen, sondern verweist auf einheimische Kunstschulen, Museen und Galerien. Kitsch ist ebenso erlaubt wie Sozialreportage, modebewusste schwarze Oberschicht ebenso wie Genrebilder vom Abendbrot der Armen. When We See Us handelt von schwarzen Menschen, die sich selber auf die ihnen eigene Weise sehen. Für eine sehr lange Zeit haben Außenstehende dem afrikanischen Kontinent fremde Narrative aufgedrückt. Deshalb gibt es hier sicher auch politische Untertöne.
undertones.
Es gibt durchaus Werke aus der Anti-Apartheid-Bewegung und es ist tröstlich zu sehen, dass auch der später ermordete Bürgerrechtler Steve Biko mit einer süßen Torte Geburtstag feierte. Dass erotische Motive ebenso beliebt sind wie Kirchenszenen. Kino, Tanz, Musik und Märkte sind die wichtigsten Sujets. Der Selbstvergewisserungswert dieser afrikanischen Bilder geht so weit, dass ein Künstler eine Porträtgalerie mit Frisurenvorschlägen anbietet. Das ist auch für den Barbershop geeignet.
Christian Gampert über die Ausstellung When We See Us, 100 Jahre panafrikanische figurative Malerei im Kunstmuseum Basel. Es mag ein wenig ungewöhnlich erscheinen, dass im Picasso-Museum in Münster ab heute eine Retrospektive mit Bildern des Fotografen Robert Capa zu sehen ist. Capa ist vor allem durch seine Aufnahmen im Spanischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg berühmt geworden. Er fotografierte aber auch den alternden Pablo Picasso, der mit seiner damaligen Geliebten Françoise Gillot am Strand spazieren ging und einen großen Sonnenschirm über Gillot hielt. Auch dieses Foto ist ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Deswegen ist es vielleicht doch naheliegend, dass im Picasso-Museum Fotografien von Capa gezeigt werden. Die Wahrheit ist das beste Bild, lautet der Titel. Annette Schneider stellt die Ausstellung vor.
Zivilisten verharren auf einer Straße und blicken angstvoll in den Himmel. Die faschistischen Bomber, die die Menschen bedrohen, zeigt Robert Capa ausschließlich in ihrem Gesichtsausdruck. Oder er hält in Nahaufnahme die erschöpfte Miene eines Kämpfers der internationalen Brigaden fest, verdichtet sie zu einem Bild des Widerstands gegen den Faschismus. So wie die Aufnahme eines auf der Flucht rastenden Mädchens zum Inbegriff des Leids der Zivilbevölkerung wird. Mit voller Wucht springen einen die strengen Schwarz-Weiß-Fotografien an, die schrecklich aktuell wirken, aber in den 1930er Jahren im Spanischen Bürgerkrieg entstanden. Museumsleiter Markus Müller.
Es gibt ja diesen Ausspruch von Capa, er hoffe, für den Rest seines Lebens als Kriegsfotograf arbeitslos zu werden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt und sie hat sich auch nicht für andere Kriegsfotografen erfüllt. Also es ist die triste Feststellung, dass all diese Bilder in neuer Konstellation, vielleicht nicht mit so intuitiv genialer Bildregie, sich im Grunde genommen wiederholen könnten.
Capas intuitiv geniale Bildregie hatte Gründe. 1913, als André Friedmann in einer jüdischen Familie in Budapest geboren, musste er mit 17 vor dem reaktionären, judenfeindlichen Horthy-Regime nach Berlin fliehen, von dort 1933 nach Paris, später in die USA. Aus diesen Erfahrungen entwickelte der Antifaschist und Kommunist Robert Capa im Spanischen Krieg die fotografische Methode und Bildsprache, der man sich bis heute kaum entziehen kann. Statt Krieg vermeintlich neutral und aus sicherer Distanz zu beobachten, bezogen Capa und einige Gleichgesinnte, darunter seine Freundin Gerda Taro, Stellung für die Republik gegen die Faschisten. Die Kamera wurde ihnen zur Waffe, um die Welt aufzuklären über die Gefahr des Faschismus. Dafür tauchte Capa ein ins Geschehen, zeigte alte, Kinder, Frauen, Verwundete und Widerstandskämpfer hautnah, wollte die Betrachter so berühren, mit einbeziehen. Als das Magazin Life Robert Capa 1938 zu einem der besten Pressefotografen der Welt erklärte, war er 24 Jahre alt.
Capa ist ein Fotograf gewesen, der dem Krieg ein menschliches Gesicht gegeben hat. Es sind in der Regel Einzelpersonen, kleine Gruppen von Personen, die er festhält. Und es sind ganz wenige Kampfhandlungen nur zu sehen. Das heißt, alles spielt in der Imagination des Betrachtenden. Das ist weitaus suggestiver und beeindruckender und erschütternder als das bloße plakative immer wieder Zeigen.
100 Aufnahmen umfasst die chronologisch gehängte Ausstellung und neben einigen Promi-Porträts von Ernest Hemingway bis Ingrid Bergman steht der rastlos durch die Welt reisende Kriegsfotograf im Mittelpunkt. Capa begleitete die Alliierten bei der Befreiung Europas vom Faschismus. Er dokumentierte in China die Brutalität der faschistischen japanischen Besatzer und verdichtete sie in dem verstörenden Bild einer Frau, die inmitten ihres niedergebrannten Dorfes steht und versucht, mit einer Schüssel Wasser Glutherde zu löschen. Und 1954 reiste er in den Indochina-Krieg, wo er starb, gerade 40 Jahre alt. Seiner eingreifenden humanistischen Fotografie blieb er bis zum Schluss treu.
In der Tat ist das ein beruflicher, ästhetischer Grundsatz Capas. Er sagt ganz explizit, es gibt keine Neutralität als Fotograf. Man muss für eine Seite oder die andere Stellung beziehen.
Die Ausstellung präsentiert großformatige Abzüge der einflussreichen Fotoagentur Magnum. Großzügig gehängt wird jede Lebensstation Kappas mit einem kurzen, historisch einordnenden Text eröffnet. Zwischendurch dokumentieren Kopien der gedruckten Fotoreportagen von Kappa, wie rücksichtslos Live, Vuitt, Heim und andere Auftraggeber mit den Arbeiten ihrer Fotografen umgingen. Weshalb ein Kapitel dann auch die Fotoagentur Magnum würdigt, deren Gründungsmitglied Kappa 1947 war und die unter anderem, so Kurator Markus Müller, das Copyright für die eigenen Bilder einführte.
Zuvor sind die Fotos manchmal sogar ohne Namen publiziert und was die Fotografen besonders stört, ist der Umstand, dass sie wahllos je nach Layout-Notwendigkeiten beschnitten werden und dass eben ein Fotograf selber entscheiden kann, wie mit einem Foto umgegangen wird. Das ist etwas Neues.
Ebenso neu und zukunftsweisend wie Kappas engagierte Fotografie, mit der er Vorbild wurde für viele spätere Fotojournalistinnen. Und so wirkt die Retrospektive auch an keiner Stelle wie eine historische Ausstellung. Vielmehr fordern etliche Aufnahmen noch immer eine eigene Haltung zum Gezeigten ein, und das ist, verglichen mit den täglich unsere Hirne überschwemmenden, die Verhältnisse verunklärenden Bilderfluten, genau die Art aufklärender Kunst, die wir so dringend brauchen.
Das Picasso-Museum in Münster zeigt eine Retrospektive mit Fotografien von Robert Kappa. Und jetzt die Kulturmeldung von Hanna Rau.
Der Zeithistoriker Rudolf Morsey galt als einer der besten Kenner Konrad Adenauers und hat Standardwerke zur Parteiengeschichte der Weimarer Republik, zum politischen Katholizismus und zur frühen Bundesrepublik verfasst. Wie jetzt bekannt wurde, starb Morsey am 14. Mai im Alter von 96 Jahren. Das Grundgesetz, das beim Demokratiefest in Bonn und Berlin gerade seinen 75. Geburtstag feiert, war, wie Morsey wusste, zum Zeitpunkt seiner Entstehung weniger Wunschkind der Deutschen als Wunschkind der Westalliierten, vor allem auch, weil es die deutsche Teilung bedeutete.
Man versuchte eben, sein Gesicht zu wahren, um sich dem Vorwurf des Separatismus, der Spaltung nicht und unter keinen Bedingungen auszusetzen. Noch hatte man die Zeitgenossen den Vorwurf Erfüllungspolitiker aus der Zeit der Weimarer Republik ja im Ohr.
So Morsey 2009 im Bayerischen Rundfunk. Auch in Dresden gibt es heute ein großes Bühnenprogramm für die freiheitlichen Grundrechte. Dort haben rund 60 Wissenschafts- und Kultureinrichtungen und das Bündnis Weltoffenes Dresden dazu aufgerufen, für Demokratie, Kunst und Wissenschaftsfreiheit zu demonstrieren. Mehrere tausend Menschen sind dem Aufruf gefolgt. Von Dresden nach Leipzig. Aus Anlass des 20. Todestages von Werner Tübke am 27. Mai wird aus dem Atelier des Künstlers in Leipzig nun ein Museum. Tübke lebte und arbeitete von 1977 bis zu seinem Tod 2004 in der Villa, die heute der Galerie Schwind gehört. Ab heute präsentiert sich dort die neue Dauerausstellung mit Arbeiten aus dem künstlerischen Nachlass und Leihgaben öffentlicher und privater Sammler. Auch private Gegenstände des Schöpfers des Bauernkrieg-Panoramas sind dort zu sehen. Zum Auftakt gibt es außerdem Strandbilder. Das begründete die Kunstwissenschaftlerin Stefanie Michels von der Galerie Schwind so.
Für Tübke war der Strand so eine Welt im Kleinen. Dort hat sich alles getroffen, arm und reich, groß und klein, dick und dünn. Alle waren da, jung und alt. Und da hat er sehr viel gezeichnet. Und daraus sind natürlich dann auch Gemälde entstanden. Die Zeichnung, die Aquarelle sind ihm Vorlage gewesen für Bilder, von denen wir hier auch einige sehen.
So Stefanie Michels gegenüber dem MDR. Auch die Villa des Komponisten Giuseppe Verdi in der Region Emilia-Romagna könnte bald wieder als Museum dienen. Das Anwesen war seit Oktober 2021 nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich und drohte zu zerfallen. Ursprünglich sollte es daher versteigert werden. Nun berichtet The Art Newspaper, dass das italienische Kulturministerium mitgeteilt habe, dass es die Villa beschlagnahmen werde, um sie in ein Museum umzuwandeln. Zur Entschädigung sollen die Erben zwischen 8 und 9 Millionen Euro erhalten. Die Mülheimer Theatertage neigen sich dem Ende. Heute Abend entscheidet die Jury in öffentlicher Debatte, welches Stück in diesem Jahr mit dem renommierten Dramatikpreis ausgezeichnet wird. Wer Lust hat, kann sich das ab 9 Uhr im Livestream anschauen oder morgen Kultur heute einschalten, dann berichten wir ausführlich.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. In den Informationen am Abend gleich mehr zu den Reaktionen auf die rechtsextremen Parolen in einem Club auf Sylt. Außerdem ein Bericht zum Abschluss des G7-Treffens am Lago Maggiore. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.